Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Aus Sicht der römisch-katholischen Kirche sind diese neuen geistlichen Gemeinschaften eine ambivalente Angelegenheit. Denn einerseits ist es aus Sicht einer Kirche ja ein großer Gewinn, wenn ihre Mitglieder derart engagiert sind, dass sie gleich eine ganze Gemeinschaft gründen, die dann ja auch Teil der Kirche ist und auch bleiben soll und die ja nicht selten auch einen gewissen missionarischen Eifer mit sich bringt. Zumal diese römisch-katholische Kirche ja eher Mitglieder verliert als dazugewinnt, zumindest in Westeuropa. Das ist das einerseits. Die andere Seite aber, natürlich besitzen diese Bewegungen auch eine gewisse Dynamik, auf die die Hierarchie der katholischen Kirche nur bedingt Einfluss hat. Oder etwas zugespitzt, neue geistliche Gemeinschaften, die bringen dann auch ein bisschen was von Kontrollverlust mit sich. Ambivalent oder nicht, diese Gemeinschaften sind ein lebendiges Phänomen und Elena Hong hat sich dieses Phänomen genauer angeschaut.
So vielfältig die sogenannten neuen geistlichen Gemeinschaften in der katholischen Kirche, so vielfältig sind auch die Gründe, einer anzugehören. Die meisten Anhängerinnen und Anhänger von Erneuerungsbewegungen wollen dabei vor allem eines: Gott erfahren und ihren Glauben mit Gleichgesinnten teilen. Svenja Burger, Volker Schielmöller und Janet Wegerich fühlen sich unterschiedlichen neuen geistlichen Gemeinschaften zugehörig und beschreiben so, was sie fasziniert.
Die Kraft und die Freude, die wir im Gebet erleben, ist so für mich ja etwas ganz Besonderes. Ist der Ort, wo ich innehalte in der Woche, ist der Ort, wo ich mich aufgehoben fühle und wo mein Ruhepol ist.
Wenn man so miteinander lebt, wie Jesus mit uns leben würde, dann entsteht etwas Besonderes. Dann entsteht eine besondere Beziehung, nämlich eine Beziehung, wo eine besondere Qualität herrscht, wo nämlich Gott mitten unter uns ist.
Heutzutage gibt es viele Menschen, die sagen, ich brauche Kirche nicht, ich brauche keine Gemeinschaft, Glaube ist was Privates. Und ich würde genau das Gegenteil sagen. Ich kann den Glauben, meine Beziehung zu Jesus nicht alleine leben.
Was alle diese Gruppen verbindet, auch wenn sich ihre Ausrichtung unterscheidet: Ihre Mitglieder treffen sich regelmäßig zu Gottesdiensten und karitativen Projekten. Allein in Deutschland sind inzwischen rund 70 ganz unterschiedliche geistliche Gemeinschaften vertreten.
Es gibt da halt manche, die schon 60, 70 Jahre alt sind und etwas eher bekannt sind.
Erklärt Weihbischof Ansgar Puff, für die geistlichen Gemeinschaften im Erzbistum Köln zuständig und selbst dem neokatechumenalen Weg zugehörig.
Vielleicht auch, weil die Gründer oder die Gründerin eher bekannt ist, zum Beispiel die Fokulare aufgrund von Chiara Lubich. Es gibt Gemeinschaften, die sind sehr, sehr weit verbreitet in der ganzen Welt. Es gibt andere Gemeinschaften, die sind mehr lokal verortet. Es gibt welche, die eher so in Richtung eines dritten Ordens gehen, also zum Beispiel eine franziskanische Gemeinschaft oder eine Gemeinschaft, die so aus dem Geist des heiligen Dominikus leben. Dann gibt es einfache Gebetsgemeinschaften, etwas bekannter ist zum Beispiel Night Fever. Also im Grunde ist das eine ganz bunte Mischung von neuen Initiativen. Was sie alle gemeinsam haben, die sind alle quicklebendig und mach mal ein bisschen was Frisches.
Diese Bandbreite macht das Phänomen der geistlichen Gemeinschaften in der katholischen Kirche schwer fassbar. Zu den bekannteren gehören neben der Fokularbewegung die in Rom ansässige Gemeinschaft Sant'Egidio oder auch die charismatische Erneuerung. Von zumeist konservativen bis hin zu konfessionsübergreifenden, weltoffenen Vereinigungen ist alles zu finden, sagt Weihbischof Ansgar Puff.
Es sind Gemeinschaften, die stark biblisch orientiert sind. Es sind Gemeinschaften, die sehr kirchlich sind, denen es wichtig ist, dass sie anerkannt werden von den Geistlichen, von den Bischöfen. Und das sind Gemeinschaften, in denen es eine neue Form von Leitung gibt, wo eben die Leitung meistens im Team geschieht, durch Ehepaare, wo der Priester seine konkrete Rolle hat, aber nicht als jemand, der jetzt dem Ganzen vorsteht, sondern das ist eine Teamarbeit. Und da scheint mir manchmal, dass diese geistlichen Gemeinschaften schon was vorweggenommen haben von einer neuen Form von Leitung, die auch eher synodal ist, die wir jetzt auch für die gesamte Kirche eigentlich suchen.
Die Wurzeln der meisten geistlichen Gemeinschaften liegen in der Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils.
Heute, sagte Johannes der 23., erwachte die gesamte katholische Christenheit ein Fortschreiten in der Durchdringung der Lehre, denn sie soll im Licht der modernen Forschung und in der Sprache des heutigen Denkens erforscht und dargelegt werden.
Aggiornamento. Mit der Einberufung des Zweiten Vatikanischen Konzils im Dezember 1961 verkündet Papst Johannes der 23. die Öffnung der Kirche zur modernen Welt. Heute, rund 60 Jahre später, ist diese Erneuerung noch immer ein einschneidender Meilenstein. Die Zuwendung zur Ökumene, die Abschaffung des Lateins im Gottesdienst, die Stärkung der Laien. Hier setzen sich die damals formierenden geistlichen Gemeinschaften an, betont Journalist und Theologe Jan-Hendrik Stehns.
Das Zweite Vatikanische Konzil hat sich in ganz besonderer Weise auch zu den Laien geäußert, dass Laien auch für die Verbreitung des Evangeliums mit zuständig sind. Das ist also nicht nur Aufgabe des Klerus, sondern auch, dass Laien ein Sendungsbewusstsein in ihrer Kirche und darüber hinaus haben. Das heißt, ich muss mich nicht weihen lassen, ich muss nicht in ein Kloster eintreten. Ich kann, so wie ich bin, für Jesus Christus, für meine Kirche, für das Evangelium eintreten. Und da sind diese geistlichen Gemeinschaften sicherlich auch eine Möglichkeit.
Eine Möglichkeit, die im Kirchenrecht erlaubt wird. Viele Bischöfe fördern diese Gruppen, die als Erneuerungsbewegung angesehen werden, auch in den Jahren danach.
Da sagt das Kirchenrecht im Kanon 215 dazu, dass es den Gläubigen unbenommen ist, Vereinigungen zum Zwecke der Caritas oder der Frömmigkeit oder zur Förderung der christlichen Berufung in der Welt frei zu gründen und zu leiten und Versammlungen abzuhalten, um diese Zwecke gemeinsam zu verfolgen.
Mittlerweile verzeichnet der Päpstliche Rat für Laien rund 120 geistliche Gemeinschaften weltweit. Im Vergleich zu klassischen Kirchengemeinden noch immer eine kleine Zahl, aber das Interesse wächst. Das belegen auch aktuelle Statistiken der Deutschen Bischofskonferenz. Doch immer wieder werden auch kritische Stimmen laut. Auch Spannungen mit der Kirchenleitung bleiben nicht aus. In jüngster Vergangenheit waren einige Gemeinschaften mit Skandalen konfrontiert oder mussten aufgelöst werden, wie Jan-Hendrik Stehns in Erinnerung ruft.
Das bekannteste Beispiel, wie Johannes Paul II. Als Förderer einer geistlichen Gemeinschaft aufgetreten ist oder auch vor allem deren Gründer, wo sich im Endeffekt herausgestellt hat, das war ein Scharlatan, das ist bei den Legionären Christi gewesen. Martial, der Gründer, der ja nun wirklich alles andere als ein redlicher, tugendhafter Mensch gewesen ist, der war auf der anderen Seite aber sehr erfolgreich. Er war einmal eine wohl sehr charismatische Persönlichkeit und er hatte sehr viel Erfolg im Akquirieren auch von Spenden. Der konnte wirklich innerhalb kürzester Zeit Dinge auf die Beine stellen und das muss Johannes Paul II. So beeindruckt haben, dass er gedacht hat, da kann ja nur der Heilige Geist wirken. Und die Legionäre Christi gibt es nach wie vor noch und sie haben sich auch weitgehend auch von ihrem Gründer distanziert. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, denn das ist einerseits schön, wenn einer in der Aufgabe neu zu evangelisieren Erfolg hat und die Menschen ihm an den Lippen kleben. Es verführt aber auch sehr schnell dazu, dass man sich das zu eigen macht und dass es dazu eine Art ja auch geistlichen Missbrauch kommen kann.
Auch zu sexuellem Missbrauch. Mindestens 60 Kinder und Jugendliche seien von ihrem Gründer missbraucht worden, so die Legionäre Christi nach einer internen Untersuchung. Der Vatikan forderte Martial 2006 auf, zurückzutreten. Ein Beispiel aus der jüngsten Kirchengeschichte, das die Ambivalenz des Phänomens deutlich macht. 2020 löste Kardinal Reinhard Marx die katholische integrierte Gemeinde in seiner Diözese München-Freising auf. Auch die Vereinigung Totus Tuus wurde aufgelöst. Der zuständige Bischof von Münster begründete das so: Durch einen personenfixierten und unreflektierten Leitungsstil wurde ein Klima begünstigt, das Spiritualität quantifiziert, Kritik zum Ausweis mangelnder geistlicher Reife erklärt und ein geschlossenes Elitedenken befördert hat. Nach eingehender Beratung bin ich zu der Einschätzung gelangt, es kam in der Gemeinschaft Totus Tuus wiederholt zu Handlungen und Kommunikationsverhalten, die wir heute unter den Begriff geistlicher Missbrauch fassen. Zitat Ende. Die Auflösung wurde vom Vatikan bestätigt. Es könnte in Zukunft ähnliche Fälle geben, sagt die Würzburger Theologin Hildegund Keul, Professorin für Fundamentaltheologie und vergleichende Religionswissenschaft. Die Gefahren seien in der Forschung bislang kaum beachtet worden.
In Frankreich kann man sehr gut sehen, die sind mit der Aufarbeitung erheblich weiter als wir hier in Deutschland. Einfach weil es da so viele Missbrauchsfälle gegeben hat, gerade auch von Gründern geistlicher Gemeinschaften, Und eine Befürchtung ist, dass bei uns, da gab es ja auch schon einige Aufdeckungen von Missbrauch und Vertuschung in geistlichen Gemeinschaften, aber eine Befürchtung ist, dass sich da schlichtweg erst die Spitze eines Eisbergs zeigt.
Das sieht Stefanie Butenkemper ähnlich. Sie ist Sozialpädagogin und Therapeutin und hat im Rahmen einer Studie mit 8 ehemaligen Mitgliedern gesprochen, die eine geistliche Gemeinschaft verlassen haben. Im April dieses Jahres erschien dazu ihr Buch Toxische Gemeinschaften.
Das Toxische ist, dass die Menschen plötzlich in eine Isolation kommen, dass sie ihre Persönlichkeit verändern, dass sie ihren Lebensstil aufgeben, dass sie alte Kontakte abbrechen, manchmal sogar zu ihrer Herkunftsfamilie und dass sie mit der Zeit, ohne es zu merken, in etwas reinrutschen, aus dem sie nicht mehr so leicht rauskommen. Ich beschreibe in meinem Buch auch den Prozess der Bewusstseinskontrolle oder der Gedankenumbildung. Das kennen wir aus der Sektenausstiegsforschung. Das heißt, es passiert auch etwas mit dem Denken der Menschen. Also es gibt oft so ein Schwarz-Weiß-Denken, es gibt sehr viel Moralisierung, oft auch ein Elite-Denken. Also wir gehören zu einer auserwählten Gruppe, die die Wahrheit erkannt hat.
Zugleich warnt Butenkemper davor, die neuen geistlichen Gemeinschaften generell zu verdächtigen. Was es jedoch brauche, mehr Transparenz und Sensibilisierung, um geistlichen Missbrauch in Zukunft zu verhindern. Papst Franziskus hat erste Konsequenzen gezogen. Frauen und Männer dürfen ihre Gemeinschaft künftig maximal 10 Jahre leiten. So soll geistlicher Missbrauch verhindert werden.
Neue geistliche Gemeinschaften aus Sicht der römisch-katholischen Kirche ein durchaus zweischneidiges Schwert. Elena Rong hat sich das Phänomen angeschaut.